Mein Name ist Maike Schmidt und ich darf heute meine Kollegin Dr. Sabine Hemsing zu unserem Online-Kurs Gamification interviewen. Gamification gehört zu den zentralen Trends der digitalen Lehre und bezieht sich auf die Nutzung von spielerischen Elementen in einem Nicht-Spielkontext. Der Online-Kurs der VCAP Academy Gamifications Block 14 zeigt, wie man spannende und motivierende Lehrveranstaltungen im Game Design entwickeln kann. Die Idee und die Konzeption des Online-Kurses stammen von Sabine Hemsing. Mit vielen spannenden Game-Elementen nimmt sie ihre KursteilnehmerInnen mit auf ein Abenteuer. Und für uns lüftet sie heute das Geheimnis der Pforte. Liebe Sabine, kannst du uns kurz beschreiben, um was es in dem Online-Kurs geht und was genau sind die zentralen Elemente?
Der Online-Kurs beschäftigt sich damit, wie man die Hochschullehre gamifizieren kann und greift dabei typische Dinge des Game Design auf. Dabei geht es sowohl um die Präsenz als auch um die Online-Lehre, je nach Interesse der Teilnehmenden. Auch werden sowohl komplexere Spiele, aber auch gezielt nur kleinere Game-Elemente, wie sie typisch sind für Gamification, berücksichtigt. Der Kurs selbst besteht dann aus einem Gameboard, das die Inhalte des Kurses umfasst, dem Game die Pforte, was zu einer praktischen Auseinandersetzung und der Anwendung der Inhalte des Gameboards führt, sowie der Entwicklung eines eigenen individuellen Gamevorhabens, was variieren kann. Also dabei greifen diese drei Elemente ineinander.
Und wie kamst du auf die Idee mit der Pforte?
Die Idee für die Pforte stammt aus einem Buch von Patrick Lee, das ich gelesen hatte. Es hieß Die Pforte. In dem spannenden Roman kamen immer wieder Gegenstände aus einer mysteriösen Pforte, ohne dass klar war, was dahinter steckt oder wofür die Dinge aus der Pforte überhaupt gedacht sind. Das war sozusagen die Ausgangsidee für das Storytelling meines Games. Vom Ablauf her wurden aber auch Elemente aus dem Online-Rallye-Ansatz, den wir bereits vor einigen Jahren entwickelt hatten, übernommen. Für den Kurs und besonders für das Game war mir wichtig, dass die Kursteilnehmenden nicht nur theoretisch Inhalte bearbeiten oder Konzepte entwickeln, sondern selbst auch ein Game im fachlichen Kontext sowie konkrete Game-Mechaniken und Dynamiken praktisch erleben und diese dann später eben reflektieren.
Wie genau führst du denn die Spielerinnen und Spieler in die Story ein?
Ich versuche, die Spielenden in ihrer realen Hochschulsituation abzuholen. Die Story beginnt an der Stelle, als sich Lehrende, die sich für einen Präsenzkurs zum Thema Gamification angemeldet haben, zum Kursstart im Seminarraum einfinden. Also eine relativ realistische Situation. Aber wie zu erwarten, taucht natürlich auch gleich ein Problem auf. Die Referentin erscheint nicht, stattdessen finden die Spielenden eine mysteriöse Videobotschaft. In dem Video, was alles etwas wirr klingt, warnt die Referentin die Teilnehmenden davor, in den Keller zu gehen. Sie redet von einer Pforte, merkwürdigen Artefakten, alles etwas mysteriös. Die Frage ist aber, trauen sich die Teilnehmenden trotzdem in den Keller zu gehen, trotz der Warnung? Na klar, hier haben Sie dann die Chance, das Geheimnis der Pforte zu entdecken.
Und gibt es Spielregeln für das Game, die Pforte? Und wenn ja, warum sind diese so wichtig?
Natürlich gibt es Spielregeln. Das ist ja eine typische Sache bei Games. Die Spielregeln definieren den Rahmen für die Spielhandlung der Spielenden und spiegeln somit auch die Game-Dynamiken wider. Bei dem Game die Pforte spielen mindestens zwei Gilden, also zwei Gruppen, gegeneinander. Die Gildenmitglieder selbst spielen zusammen und Punkte werden immer für die gesamte Gilde erspielt. Also alle Spieler, die an der Bearbeitung eines Artefaktes mitgewirkt haben, bekommen also die gesamten Gildenpunkte. Also je mehr mitspielen, desto mehr Punkte kann eine Gilde auch jeweils bekommen. Das ist also so eine interessante Mischung aus individuellen und kooperativen Punkten und berücksichtigt somit auch den Umfang der Mitarbeit in der Gruppe. Jedes Artefakt ist dann auch noch mit einer Aktivaura versehen und kann nur innerhalb dieser Zeitspanne bearbeitet werden. Alles das Beispiele für Game-Dynamiken, die sich natürlich in den Spielregeln dann widerspiegeln.
Hat denn das Game die Pforte besondere Elemente, damit die Spieler und Spielerinnen motiviert bleiben, beziehungsweise dass sie tiefer in die Geschichte eintauchen können?
Also das erste Artefakt hat einen Onboarding-Charakter. Es dient vor allem der Gruppenbildung und der Entwicklung einer gemeinsamen Gildenidentität. Jede Gilde sucht sich zunächst einen Namen und ein Symbol aus. Beides wird im weiteren Verlauf dann immer wieder auch aufgegriffen. So werden die Gilden entsprechend ihres Namens zum Beispiel angesprochen und es gibt auch ein Avatar-Gruppenbild mit ihrem selbst kreierten Symbol. Auch im Showdown, also in der zweiten Spielphase, werden die von den Gilden erstellten Symbole wieder verwendet. Kurz gesagt, die Dinge, die während des Games durch die Spielenden entstehen, werden aufgegriffen und so passend in die Story, in das Spiel eingearbeitet. So erhält also jedes Game die Pforte auch eine persönliche und gruppen- bzw. gildenspezifische Note. Für die Erhöhung der Motivation gibt es auch diverse Elemente, die eingesetzt werden. Zum einen wird mit Umbenennung gearbeitet, ja. Zum anderen gibt es die abwechslungsreichen Artefakte, die sehr unterschiedliche Aktivitäten beinhalten. Aber das Game selbst hat auch einen großen Nutzen für die Entwicklung des individuellen Game-Konzeptes, was die Spieler ja auch entwickeln sollen. Und last but not least spielt die Gruppendynamik eine große Rolle. Also der Zusammenhalt in der Gilde ist wirklich ein starker Motivator, solange es in der Gruppe gut läuft. Und dann gibt es auch noch ein freiwilliges Sidequest, was die Spielenden stärker in die Story und die Gildenidentität ziehen soll. Diese Sidequest setzt also auf Storytelling und ermöglicht es den Gilden, ihre eigene Gildenstory, ihre eigene Identität also, auszugestalten. Allerdings wird diese Sidequest aus Zeitgründen nicht so intensiv oder auch manchmal gar nicht genutzt. Diejenigen Gilden, die es dann nutzen, erhalten zum Ende noch eine Videobelohnung.
Was ich mir schwierig vorstelle, ist es, die passende Balance zwischen den Spielelementen und den zu vermittelten Inhalten zu finden. Wie gelingt dir das?
Eine gute Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da die Inhalte im Gameboard liegen, schaue ich mir diese nochmal genau an und überlege, was ist hierbei besonders wichtig, worauf möchte ich die Teilnehmenden nochmal gezielt hinweisen, was wird zum Beispiel leicht übersehen. Welche Dinge sollten unbedingt mal praktisch erprobt werden oder sollten weiter recherchiert werden? Hieraus werden dann die konkreten Artefakte gebildet. Die Herausforderung dabei ist, die praktischen Handlungen, den Aufwand für die Überprüfung und die Punktevergabe angemessen auszubalancieren. Deshalb gehe ich während der Erstellung der Artefakte immer wieder durch die geplanten Artefakte und überprüfe, ist alles stimmig, besonders wenn ich Details geändert habe. Und die Artefakte müssen natürlich auch zur Story passen. Da es sich ja um eine zusammenhängende Fortsetzungsstory handelt, ergeben sich bestimmte Aktionen oder Themen stark auch aus der Story heraus. Manchmal möchte man aber noch einen weiteren Inhalt einbauen. Dann muss man schauen, ob man die Story eventuell sinnvoll anpassen kann. Das gelingt leider nicht immer perfekt. Manchmal muss man zwischen perfekter Story und den zu vermittelnden Inhalten wählen. Und da es ja letztendlich um die Inhalte geht, nehme ich notgedrungen auch mal ein mittelmäßiges Storytelling in Kauf und versuche es dann für den nächsten Durchlauf zu optimieren und wieder rund zu machen.
Und gibt es in dem Game die Pforte Sieger und Verlierer?
Da es zumindest im Hauptteil ein Wettkampfspiel ist, also zwei Gilden spielen gegeneinander, muss es auch Gewinner geben und Verlierer. Allerdings steht der Wettkampf nicht im Vordergrund und es gibt nur ein- oder zweimal während des Games einen expliziten Gruppenvergleich. Meist ist es so, dass die Gilden schon selbst sehr bestrebt sind, viele Punkte für ihre Gilde zu erreichen. Zum Schluss, während des Showdowns, zählt ohnehin eine gemeinschaftliche Leistung bzw. Kombination der beiden Gilden. Der Showdown nutzt eigentlich mit dem Sicherungsmechanismus, Klammern Umbenennung, einen einfachen Weg, der jedoch durch Storytelling mit Videounterstützung, Umbenennung und einer ausgeklügelten, etwas rätselhaften Punktematrix zu etwas Besonderem wird. Mehr möchte ich über diesen Sicherungsmechanismus im Moment aber nicht verraten.
Und auf welchem Weg wird die Story beendet und die Spielerinnen und Spieler gelangen wieder zurück in die reale Welt?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, zum Ende des Spiels die Spielenden wieder in die Realität zu holen. Am Tag nach Ende des Showdowns erfolgt die Auswertung des Spiels. Haben es die Gilden wirklich geschafft, die Welt zu retten? Je nach Ausgang erfolgt eine andere Story-Auflösung. Bisher konnten allerdings die Gilden erfolgreich die Welt retten, auch wenn es schon mal etwas knapp wurde. Während der Auflösung und Bekanntgabe des finalen Punktestandes werden auch die Gewinner des Games bekannt gegeben. Dabei wird darauf geachtet, dass möglichst viele Spielenden, die während des Games etwas Besonderes gemacht oder erreicht haben, erwähnt werden. So gibt es nicht nur die Gilde mit den meisten Punkten, sondern auch die Einzelpersonen mit den meisten Punkten, jeder Gilde, sowie Personen, die den Showdown am besten abgeschlossen haben und so weiter. Das ergibt in der Regel ein gutes Bild der besten bzw. aktivsten Spielenden. Das Zurückholen in die Realität erfolgt auch durch ein geändertes Startbild des Pforte-Bereichs, sodass auch visuell einfach ein Unterschied erkennbar ist. Das Bild entspricht dann dem Ausgang des Showdowns. Die Pforte ist auch nicht mehr länger als Pforte erkennbar. In einer Infomail werden die Teilnehmenden über den Ausgang und das weitere Vorgehen im Kurs informiert. Gleichzeitig erscheint in der Kursumgebung ein neues Forum für die Metaebenendiskussion mit vorbereiteten Threads und Fragestellungen. Auch die Sprache ändert sich wieder in der Realität. Während des gesamten Games wurden gezielt die Gilden angesprochen. Die Online-Tutorin war Game Master und es gab noch weitere Umbenennungen. Nach dem Game werden die Spielenden wieder als Kursteilnehmende angesprochen und auch der Game Master wird wieder zum Online-Begleiter bzw. Online-Tutor.
Welche Rückmeldungen bekommst du denn von den Spielerinnen und Spielern direkt zum Game?
Unterschiedlich. Einige werden sofort in die Story hineingezogen, sind bereit, sich darauf einzulassen. Andere stehen der Story und auch dem Gilden von Außerirdischen und Zeitreisenden eher skeptisch gegenüber. Trotzdem lassen sich die meisten zunächst auf das Game-Abenteuer ein und entwickeln eine Gildenidentität mit eigenem Logo und dem individuellen Game-Namen. Positiv hervorgehoben wurde im letzten Durchlauf die gute Zusammenarbeit in der eigenen Gilde, was ja nicht immer selbstverständlich ist, die Art der Umsetzung des Sicherungsmechanismus während des kooperativen Showdowns, die vielfältigen Aufgaben, also Artefakte, sowie deren Aufbau, die Gestaltung, das Ziel, die Inhalte des Gameboards in eine praktische Erfahrung zu übertragen, konnte überwiegend wirklich erreicht werden. Das hat funktioniert. Kritisch gesehen wurde dagegen eher die zeitliche Taktung der Artefakte und der Zeitdruck sowie die notwendige kontinuierliche Mitarbeit, die mit der Bearbeitung dieser Artefakte halt verbunden war. Das führte bei vielen zu Stress und teilweise auch zu Frust. Allerdings war die Enge der zeitlichen Taktung notwendig, damit der gesamte Kurs innerhalb von 5 Wochen bearbeitbar war. Also das war eine Rahmenbedingung und der vorgesehene Arbeitsumfang, wie er für alle Spock-Online-Kurse vorgesehen ist, eingehalten wird. Also würde man die Zeit, die zur Verfügung steht, erhöhen, zum Beispiel auf 6 oder 7 Wochen insgesamt, dann könnte man auch das Game sehr schön etwas entzerren. Allerdings muss man festhalten, dass alle Spielenden auch deutlich mehr Artefakte bearbeitet haben, als vom Spielkonzept her erforderlich war. Ja, vielleicht wollten einige ja doch gewinnen.
Und hast du für uns vielleicht Tipps zur Ideenfindung für eine ganz eigene Game Story?
Filme und Bücher bieten gute Ansätze. Am besten, man notiert sich Ideen auch schon zwischendurch. Einfach ist es auch, sich bestimmte Genres anzuschauen und dann zu überlegen, was ist dafür typisch. Aktuelle Themen können auch gut als Aufhänger verwendet werden. Allerdings sollte man dann das Game auch möglichst rasch entwickeln, bevor das Thema schon wieder an Aktualität verliert. Ich persönlich finde auch Krimis sehr hilfreich für die Gamifizierung, besonders so die bekannten Klassiker.
Und noch eine letzte Frage habe ich. Hast du schon eine Idee für dein nächstes Game?
Naja, ich habe immer irgendwelche Game-Ideen im Kopf. Ich glaube, es könnte vielleicht ein Krimi oder eine Agentenstory werden. Auf jeden Fall etwas, das die Spielenden in den Mittelpunkt stellt und sie zu etwas Besonderem macht. Auch Escape-Games sind gerade ziemlich angesagt. Eine andere Möglichkeit wäre das Präsenz-Game-Framework Rapid Action, das wir vor ein paar Jahren entwickelt haben, in den Online-Modus zu übertragen. Jetzt, wo ohnehin viele mit virtuellen Klassenzimmern und Videokonferenzen arbeiten, wäre das sicherlich eine gute Möglichkeit. Hierzu gibt es auch schon ein paar Überlegungen aus einem anderen Spock-Kurs. Leider fehlt häufig die Zeit, der Sache dann weiter nachzugehen und aus dieser ersten Idee ein wirklich spielbares Game-Konzept zu entwickeln. Aber wir bleiben dran.